ARD Sounds.
MDR Kultur. Unter Büchern.
Und ahoi, hallo zu einer Folge Unter Büchern unterwegs. Ich bin Katrin Schumacher und ich freue mich jetzt, eine Aufzeichnung anzukündigen vom 19. Juni in der Kultur zusammen mit dem Literaturhaus Halle, das im Sommer mit einem Open-Air-Programm im Gütjenpark in Halle gastiert hat. Zu Gast war die Schriftstellerin Helga Schubert. Das hier ist eine gekürzte Aufzeichnung. Viel Spaß! Wir sitzen hier in der Natur in diesem wunderschönen Gütjenpark und wir haben höchstens so ein bisschen ein Temperaturproblem, ein kleines Mückenproblem. Ich hoffe, Sie haben sich ein bisschen eingesprüht. In Ihren Büchern kann man auch immer relativ viel zur Natur lesen. Also es gibt immer mal Insekten dort. Natur und Schreiben, was hat das miteinander zu tun bei Ihnen?
Bei mir ist es so, dass ich ja im Moment seit 2008 sind wir ganz und gar von Berlin weggezogen in einen Ortsteil eines ganz kleinen Dorfes in Mecklenburg, 15 Kilometer von der Ostsee entfernt. Also der Weg ist, wenn man aus dem Haus kommt, links, ist ein geflutetes Moor. Da sind Trauerseeschwalben und kommen Ornithologen aus Europa, um sich das anzugucken. Und Biber, das ist eine vollkommene Einsamkeit. Und diejenigen, die uns so besuchen aus dem Westen, die sagen dann, naja, so muss es ungefähr in Worpswede gewesen sein, zum Beginn des 20. Jahrhunderts. Also, ich bin aber jetzt so eine Spottdrossel. Ich bin eigentlich eine Großstädterin. Also das ist jetzt so, dass ich das als dieses geschrieben habe ich hauptsächlich dort, weil da wirklich überhaupt nichts ist. Da ist kein Laut, kein Nichts. Es ist vollständig still. Das ist ein 3000 Quadratmeter großes Grundstück, also Quadratmeterpreis 9 Euro. Ja, es ist wirklich, da will keiner bauen. Und nebenan sind Pferde. Ein Reh springt über den Zaun und ich habe meistens dann auch alles zu, sodass im Dorf die sich immer freuen, wenn sie mich lebend sehen. Ach, leben sie noch. Aber jeden Donnerstag kommt eine und bringt mir 10 Eier. Also ich bin vollständig zurückgezogen und da kann ich wunderbar schreiben. Ja.
Sie haben ein Buch mitgebracht, Ihr neues Buch, das nicht unbedingt so viel mit diesem Ort zu tun hat, wie die anderen Bücher, die Sie geschrieben haben. Es ist das dritte große Buch, muss man sagen. Luft zum Leben, der dritte große Band nach Der heutige Tag und Vom Aufstehen. Das erste Buch war ein Erzählungsband, das zweite war ein Stundenbuch der Liebe. Das nun sind 38 Geschichten, Essays, Reden, Texte aus 65 Jahren, eine lange, lange Zeit. Es ist quasi der erste Text dabei und der aktuellste Text, den Sie geschrieben haben. Ja, und wir freuen...
Also der, den ich veröffentliche. Inzwischen bin ich mit dem nächsten Buch, im nächsten Buch.
Das kommt im Herbst.
Ja.
Unermüdlich, Frau Schubert. Also bleiben wir erstmal bei diesem Buch, bei dem für uns jetzt neuen Buch, Luft zum Leben. Ich mochte sehr, dass da steht, vom Einverstandensein mit dem Leben, so wie es ist, davon handelt es. Und ich fände es sehr schön, wenn wir direkt mit einem Text einsteigen. Sie haben sich gewünscht, dass wir so den Rahmen, genauso wie im Buch eigentlich, den ersten Text und den letzten Text dann zum Schluss lesen. Und dieser Lebenstopf, mit dem Sie anfangen. Bitteschön.
Lebenstopf. Mein Topf Leben quält über. Bilder, Stimmen, Geräusche, Gefahr. Sein Boden bedeckt mit Muttermilch, Vatertod. Darüber durcheinander Heulsirenen vor Bomben krachen. Lange Reise zum Fern vom Schuss. Hütegans, Schlittenpony, Fremdarbeiter Leo. Nachtflucht auf dem Herrschaftsleiterwagen. Zuletzt im Kinderwagen ohne viertes Rad. 14 Esser im Gnadenbrot, Stullenschabebutter im Brei, abgefahrenes Kohlenklauerbein, Flickenkleid mit Holzpantinen, ungezähltes Zählerablesen bei Hexenwirtin, Kastanien gegen Zoohunger, Brennscherenlocken für Rosenrot, Eisfreund-Geheimnis, Zensuren zur Unterschrift, Schlaraffenland in Pflaumenbäumen, Hängematten, Blättersonne, Riechwald, Schmecksee, Hörstadt, Neugierbuch für Liebe, Friedhofsharken, Tränen im Salztränenkissen, Stolzschuhe 1:6, viel umgeändertes Wissen, Kafka Unheimliches, Mozart Flöten, Streicheln, Blitzangst, Donnererlösung, hilflose Tränen um Freunde im Dunkelwarm, ein Kind. Mein Topf Leben quillt über, Bilder, Stimmen, Geräusche, Gefahr.
Ganz lieben Dank. Man muss diesen Text eigentlich, man muss ihn 5-mal lesen und man muss immer wieder einhaken. Also man bleibt immer eingehakt im Grunde an irgendeinem Wort und ist sofort in einem Bild, in einer Geschichte. Wissen Sie noch, wieso Sie ihn geschrieben haben und wo?
Ich war 20 und fand ganz zufällig kurz nach der Geburt meines ersten Kindes ein Kalender meines damaligen ersten Ehemannes. Der war mit seinen Eltern in Friedrichstadtpalast gegangen, weil sie das kleine Enkelkind angucken wollten. Ich war also allein mit dem. Und es war ja DDR-Frau, nicht? Man gibt um 6 Uhr, 10 Uhr, 14 Uhr, 18 Uhr und um 22 Uhr gibt man die Brust. Also ich blieb zu Hause. Und er sagte, ich sollte bitte an seiner Aktentasche die Vortasche annähen, da war was locker. So eine Handtasche, so eine Akten, die man so trug. Habe ich auch gemacht und da war ein Kalender drin. Also ich habe nie nachgeschnüffelt anderen Menschen, aber da war der Kalender vom Vortag und da habe ich vom Vorjahr, wunderte ich mich, es war ja schon Oktober 1960, das war 59 und der von 60 war auch drin und da fand ich nun in diesen 2 Jahren immer die Namen von insgesamt 6 anderen Frauen, immer mit Kreuzen dahinter und mit dem Tag der Menstruation, also der Regel. Und da, in dem Moment ist mir klar geworden, dass er mich auch immer gefragt hat und er war mein erster und einziger Mann da. Und da habe ich gedacht, naja, ich würde mir an seiner Stelle vielleicht das mal merken. Es ging damals immer fruchtbare, unfruchtbare Tage und so, nicht? Man hatte die Pille ja noch nicht, 1960. War ich 20 und habe ich ganz hohes Fieber bekommen. Die waren immer noch im Friedrichstadtpalast. Als jetzt zurückkam, habe ich gedacht, so, die Ehe ist zu Ende. War sie dann auch. Aber ich musste ja irgendwie damit klarkommen. Ich habe ganz hohes Fieber in der Nacht gehabt und dachte, das ist auch nicht gut. Jetzt willst du ja dein Kind im Grunde genommen. Ich hatte nur 150 Mark Stipendium und lebte bei einer Mutter, die mit mir nicht sprach, weil ich ihr nichts mehr borgen wollte. Also ich war in einer wirklich komplizierten Situation und bin in dem Moment so 30 Jahre älter geworden. Das weiß ich jetzt auch. Ja, und dann habe ich kurz danach dieses geschrieben und wusste seitdem immer, dass es bis jetzt gekommen. Also als mein Mann gestorben ist und der Leichenwagen wegfuhr, habe ich sofort angefangen zu schreiben. Und also das ist für mich eine absolute Rettung, in die Distanz zu gehen und das dann zu beschreiben. Und weil ich immerzu diese Übersetzungsarbeit mache in mir, übt es sehr. Es übt unheimlich und hilft. Ja? Und ich habe auch inzwischen gehört, ich bin ja Psychologin von der Ausbildung her und das hat mir eine Kollegin gesagt, also eine wir sitzen uns, also das ist nächste Generation, die ist in Schwerin niedergelassen, eine sehr gute Psychotherapeutin, die macht systemische Therapie und der erzählte ich das. Er sagte, ja, das ist, hat einen Fachnamen, es gibt einen Fachnamen dafür, dass man immer das, wenn man sehr Schlimmes erlebt, dass man immer versucht, das innerlich, also in die Distanz zu gehen, ohne das, man muss es aber erstmal zulassen, dann in Distanz gehen und dann versuchen, es zu verarbeiten. Also nicht wegdrängen, das ist nicht gut. Aber dieses, und das mache ich also durchs Schreiben, das mache ich seit über 60 Jahren, täglich.
Und Sie haben mir mal erzählt oder uns mal erzählt, auch vor Publikum war das, weiß ich noch, wie Sie schreiben, nämlich, dass im Grunde der Text schon in Ihrem Kopf ist und Sie sich nur noch hinsetzen müssen und den aufschreiben.
Ja, weil ich so viel darüber nachdenke. Und wir wollen ja bei dem Buch bleiben, aber bei der Bachmann-Rede, die ich also nächste Woche halten musste, zum 100-jährigen Geburtstag in Klagenfurt, da habe ich ein halbes Jahr immerzu alles gelesen und mir einen Kopf gemacht und wie ist der Zugang und so weiter. Und dann habe ich es in einer Nacht geschrieben. Also habe morgens angefangen, die ganze Nacht durch. Dann konnte ich bloß noch wanken. Ja, morgens habe ich dann aufgehört um 5. Aber dann war die fertig. Dann habe ich sie der Lektorin geschickt. Ja, sagt sie, das hat eine neue Leichtigkeit. Da haben sie ja Humor drin. Zweimal weinen, einmal schluchzen, müssen wir streichen. Und dann war die fertig, ja. Aber das ist das Ergebnis von furchtbar viel Grübeln, also weil ich immer auf den letzten Satz zu schreibe und ich weiß, ich kann überhaupt nicht anfangen, wenn ich den letzten Satz nicht weiß, weil das darauf ruht, das ganze, die ganze Konstruktion der Geschichte.
Und ich würde fast sagen, man merkt es in jedem dieser Texte, vor allem in den Kurzgeschichten, genau dieses, auf diesen Satz zu schreiben.
Immer und auf das, den letzten Satz, ja.
Und das tatsächlich von Anfang an.
Ja, den kann ich ja, ich kann nur, wenn ich den letzten Satz habe, kann ich anfangen. Ja, das muss doch konstruiert werden. Der Inhalt, also beim Bachmann-Wettbewerb war das so, da war ich ja in der Jury 4 Jahre und habe meinen Nachbarn nicht irritiert, der war dazu viel zu, das war der Professor Demetz, der war von der Yale University, den konnte man nicht irritieren, der ist jetzt gerade gestorben, ich glaube mit über 100. Das ist ein Germanist gewesen, ein jüdischer Germanist aus Prag, er ist selbst noch in einem viel aus seiner Familie sind umgebracht worden, er konnte noch fliehen und der war dann Juryvorsitzender und wir hatten damals ad hoc Sachen zu machen, also die haben uns die Texte gegeben von denen, die da gelesen haben, ohne dass wir das vorher
ja, hatten. Heute ist anders, jetzt ist man hat anders. Die Texte vorher und alles
Tage
ausgearbeitet.
Vorher, alles Kritik. Ausgearbeitet und nicht mehr spontan und die konkurrieren, Juroren konkurrieren in Geistreich. Aber damals war es so, man kriegte das und der las da und so und er hörte immer aufmerksam zu und hat jede Form, also jede kleinste Plagiat hat er erkannt oder jede kleinste Anleihe an Kafka oder so. Und ich habe immer hinten angefangen, während der las vom letzten Satz immer, wie kommt er jetzt auf den letzten Satz? Ich habe das mir alles aufgezeichnet. Also wir sind völlig unterschiedlich daran gegangen. Er als Literaturwissenschaftler und ich als eine, die das eben selber macht. Und aber gar nicht so gut, also ich habe lange nicht so viel gelesen wie dieser Mann, ja. Also nicht, stehe nicht drin in der tschechischen Literatur und in den verschiedenen Phasen von Kafka oder so. Darum dürfen da auch Schriftsteller nicht in der Jury sein, finde ich. Man ist ja viel zu befangen, also mit dem eigenen Geschmack. Kann man jetzt einfach nicht aushalten, ja? Wenn es pathetisch ist oder so. Das sind so Leute wie ich sollten nicht in die Jury. Ich bin ja aber nur deshalb, weil man sonst nicht rauskam, nicht? Das war ja noch in der Zeit der DDR. Da dachte ich, Österreich, kommst du nie wieder hin. 87. Ja, es war so.
Ich habe eine ganz schöne Aufgabe heute Abend bekommen. Und zwar, Sie haben sich gewünscht, Anfang und Ende zu lesen. Ja. Und haben mir gesagt, ich soll mir wünschen, ja, dass Sie zwischendrin lesen.
Ja.
Finde ich gut. Das war unfassbar schwer. Also ich habe wirklich da gestern gesessen und habe gedacht, meine Güte. Man kann, also mit was für einer Geschichte man reinsticht, man kommt immer zu anderen Themen. Also ob es nun Politik ist, ob es nun das Literarische ist, über das man spricht, ob es die Lebenswirklichkeit von Frauen ist, ob es die Lebensrealität im Osten ist. Ich habe mir aber was ausgesucht, die Geschichte Heute Abend von 1979, an der man vielleicht ganz viel erzählen kann. Sie ist sehr literarisch, sie erzählt Lebenswirklichkeit und sie hat eine ganz interessante Nicht-Veröffentlichungs- oder Veröffentlichungsgeschichte, über die wir danach sprechen können.
Ja, wissen Sie mal die Seite?
Ja, ist relativ weit hinten. Moment. Auf jeden Fall veröffentlicht 1982. Ja. Steht, das ist ganz schön, ja. Man hat hinten so ein Glossar, wo alles drinsteht. Wann ist welcher Text geschrieben, wann ist er veröffentlicht?
Ja. Es ist völlig harmlos, ein völlig harmloser Text, ja. Also die Geschichte, soll ich die Geschichte vorlesen und dann zur Geschichte der Geschichte oder vorher?
Vielleicht erst die Geschichte, dann die Geschichte.
Gut, erst die Geschichte. Heute Abend. Ich öffnete das Fenster meines Arbeitsraums. Draußen war es schon dunkel. Den ganzen Tag hatte es geregnet, aber nun war die Luft nur noch feucht. Die nassen Blätter lagen wie Schuppen auf dem Bürgersteig. Der Tag hatte mich müde gemacht. in einer Sänfte nach Hause getragen werden. Zugezogene Samtvorhänge, nichts hören und sehen, zu Hause heißen Tee gereicht bekommen, zurückgelehnt in einen Sessel, nichts sagen müssen. Oder eingehakt, mit geschlossenen Augen nach Hause geführt werden, für nichts mehr verantwortlich, sich ganz überlassen. Als Kind habe ich darum auf meine Mutter gewartet, nach ihrem Dienstschluss am S-Bahnhof, manchmal eine Stunde. Oder abgeholt werden, entgegenkommen auf halbem Wege. Oder zu Hause erwartet werden, die Tür nicht selbst aufschließen müssen. Ich rief zu Hause an, wie zu erwarten, noch keiner da. Ich ließ mir Zeit, heute wollte ich Zweiter sein. Als ich schließlich das Haus verließ und die Haustür, die ab 17 Uhr verschlossen zu halten und beim Verlassen des Hauses fest zu schließen ist, fest hinter mir schloss, war die Pförtnerloge schon leer. Und der Pförtner winkte mir nicht zu wie sonst und sagte nicht, sie sind die andere, mit der ich sie immer verwechsle. Da begann ich Schritt für Schritt langsam meinen Umweg nach Hause. Jemand überholte mich, ein Kollege im Wettlauf mit seiner Straßenbahn. Mittags hatte er mir von einem Ehepaar erzählt, das eine lange gesuchte Maus neben der Mausefalle antraf, Männchen machend. Keiner der beiden habe das Tier totschlagen können. Sie zogen sich warm an, trugen es in den Wald und setzten es sicher unter einem Busch aus. Ich erinnerte mich, wie ich als Kind auf dem Bauernhof und im Foliensommer auf dem Zeltplatz lachende Menschen mit Forken und Spaten auf Mäuse einstechen sah, die schon lange tot waren. Ein Mann in einem weißen Mercedes, altes Modell, mit einer Westberliner Nummer, fuhr langsam an mir vorbei, wendete, besah mich von vorn seitlich, wendete noch einmal und hielt kurz vor mir. Er beugte sich zur Scheibe an meiner Seite, öffnete die Wagentür und sagte, »Guten Abend.« »Gastarbeiter mit Leihwagen«, dachte ich und sagte auch, »Guten Abend.« Obwohl ich gelernt hatte, dass man sich auf der Straße als Frau so nicht ansprechen lässt. Aber in einer stillen Straße nicht zu antworten, brachte ich nicht übers Herz. Er fragte nicht, wo die Friedrichstraße ist, sondern gleich, ob ich mit ihm Kaffee trinken möchte. Er tat mir sehr leid. Ein paar Strumpfhosen und ein Päckchen Kaffee auf dem Rücksitz, in einem fremden Land, das ihm viel zu kalt ist, die monatliche Geldüberweisung nach Hause, am Wochenende der Besuch bei der Freundin, die bestimmt schon ein Kind von ihm hat, mit einer Edeka-Tüte voll Bananen und den Fotos von der Schwester, die grüßen lässt. Er lächelte freundlich, als ich »Nein, danke« sagte und fuhr weiter, ganz anders als der deutsche Mann beim Pressefest, mit dem ich auch nicht Kaffee trinken wollte. Der nannte mich nämlich »Sie Gartenzwerg, Sie«. Ich ging die Straße weiter von Laterne zu Laterne, vorbei am Gemüsegeschäft mit der freundlichen Verkäuferin, bei der man noch überlegen darf, wenn man schon dran ist. So wie gestern, als ich alles vergaß. Denn gerade als ich an der Reihe war, kam ein Mann in das Geschäft, zeigte seinen Ausweis als Kriminalbeamter und ein Foto. Darauf sah man nur das Gesicht einer weißhaarigen Frau mit Holzbrettern im Hintergrund. Fußdielen, vermutete ich, als er uns fragte, ob die Bürgerin hier bekannt sei, ob sie hier eingekauft habe. Ein Kunde hatte sie manchmal auf dem Friedhof sitzen sehen. Der Beamte ging wieder und eine Frau sagte, die hat es eben satt gehabt. Daran hatte ich nicht gedacht und ich sah die alte Frau plötzlich vor mir, wie sie sich einen Strick ansieht, eine Schlinge knüpft und aus der Kammer den Tritt holt, um an das Fensterkreuz reichen zu können. Eine Krankheit, eine Kränkung, ein Verlust oder etwas, das sie als Gefahr ansah, muss sie so entschlossen gemacht haben. Die anderen im Laden unterhielten sich wieder über Zensuren und Fernsehkrimis. Ich entnahm dem geduldigen Gesichtsausdruck der Verkäuferin, dass sie mich schon gefragt hatte, was ich wollte. Heute ging ich vorbei. Als ich zum S-Bahnhof kam, liefen die Menschen noch schneller als sonst zu ihren Zügen, sprangen aus den Straßenbahnen und nahmen zwei Stufen auf einmal. Aber auch die aus den Zügen stiegen, sprangen zwei Stufen auf einmal herab, um ihre Straßenbahn zu bekommen. Die Bahn zu ihrem Fernsehapparat. Für mich war es aber heute noch zu früh und ich nahm den weiteren Weg nach Hause durch die Markthalle. Gleich am Eingang ließ ich mich wiegen mit dicker Jacke und Stiefeln. Der Mann, der sich mit Wiegen ernährte, verschob die kleinen Gewichte, bis er mit der Zunge an der Waage zufrieden war, Berufsehre. Ich habe das Ergebnis vergessen. Am Kristallstand gab es weiße, geblümte Keramiksparschweine, die nicht lange halten, weil sie aus der Hand fallen, glatt wie sie sind oder gestohlen werden, inhaltsversprechend wie sie aussehen. Beim Kristall standen auch Gartenzwerge für Amerikaner. Am Schuhstand waren die Schuhe entweder Import oder Neuheit oder aus Naturkork. Ich stellte mich zur Fischverkostung. Dort kostete ich Makrele in Tomate, in Zitrone und in Kapern-Tunke, jeweils aus einer geöffneten Büchse in einem Plastikbecher mit einem neuen Plastiklöffel und einem Stück Weißbrot. Die Verkäuferin war mir dankbar, dass ich zuhörte und steigerte sich so, dass noch zwei kleine Mädchen dazutraten. Die Fischkonservenwerberin erklärte ihnen, wie sie abends die Mutti überraschen könnten, nämlich mit einer geöffneten Konservenbüchse und einer zerschnittenen Tomate. Ich stellte mir die Mutter vor. Bei Tomate fiel mir Zwiebel ein und ich ging zu der Verkäuferin, die immer Sochen sagt, wenn sie einmal etwas ins Netz legt. Heute fragte ich sie, ob sie auch aus dem ehemaligen Hinterpommern stammt, so wie meine Tante, die auch Sochen sagt. Nun will mir die Verkäuferin abends manchmal was Schönes aufheben. Immer mehr Stände waren schon geschlossen. Schließlich rief jemand: Feierabend. Ich ging zum entgegengesetzten Ausgang, von dem ich unser Haus sehen kann. Ich zählte die Stockwerke und die Fenster bis zu unserem Dunklen. Ich wählte den weiteren Weg über die Kreuzung, so konnte ich mir noch die Schaufenster ansehen. Es gab Würstchen in Büchsen, Feuchtigkeitscreme, 170 Liter Kühlschränke, blaue Konfektschalen aus Glas und Gelee-Bananen. Im Haus der ungarischen Kultur schloss gerade ein Herr im schwarzen Anzug von innen die Tür. Eine Gesellschaft war hinter den Glasscheiben versammelt. Da ich langsam ging und ihm zusah, schloss er wieder auf und ließ mich hinein. Neben dem Eingang stand ein Tablett mit Sektgläsern, eine Ausstellungseröffnung. Ein Ungar erklärte die Bilder auf Ungarisch. Ich sah seinem Schnurrbart zu. Er hatte, wie sich bei der Übersetzung herausstellte, auf die Ähnlichkeit der Bilder mit Kindermalerei hingewiesen. Ich dachte darüber nach, dass es Menschen gibt, die diese Feststellung in Gegenwart anderer treffen, von denen sie wissen, dass sie diese Feststellung erwarteten, weil sie sie bei solchen Ausstellungen immer hören. Ich überlegte, ob ich diesen Vergleich über die Lippen gebracht hätte, ob man wirklich Bekanntes immer wieder ernst aussprechen muss. Dann sah ich mir die Bilder an. Diese Malerin hatte erst 70-jährig mit dem Malen angefangen, als ihre Kinder aus dem Haus waren und ihr Mann tot. So konnte es ihr nicht verbieten. Neben mir stand eine alte Frau mit einem gestickten georgischen Käppchen, weißen Haaren, hängenden Augenlidern. Sie roch nach Knoblauch. Ihr Gesicht kannte ich von einem Foto. Eine Malerin. Wir bekamen alle ein Glas Sekt. Ich trank es in einem Zug. Die Malerin unterhielt sich mit einer jüngeren Frau und versuchte angestrengt, sich an ihre neue Telefonnummer zu erinnern, um sie der jungen Frau mitzuteilen. Sie gehe gar nicht mehr gern aus dem Haus, seitdem sie das Telefon habe, weil sie so gern Anrufe erhalte. Die junge Frau könnte ja mal versuchen, ob die Nummer stimme. Im Telefonbuch steht sie noch nicht. Es sind jedenfalls 7 Nummern, hörte ich die alte Frau noch sagen. Als ich vor der Tür des Kulturhauses stand, zählte ich wieder die Stockwerke und die Fenster in unserem Haus. Da sah ich, das Licht hinter unseren Scheiben brannte. Ich lief über die Kreuzung vorbei am Brunnen, an den Bänken und Stühlen, an der Bühne vor unserem Haus, an den Bockwurst- und Brauseverkäufern, betrunkenen Touristen, haltenden Bussen durch die Haustür, mit zerschlagenen Scheiben vorbei an der Sprechanlage mit 100 nummerierten Klingelknöpfen, öffnete die Tür zum Fahrstuhlraum mit zerschnittener Notrufanlage vorbei an 100 Briefkästen mit abgerissenen Schildern und stellte mich zu den Wartenden. Wir hörten Rufe und auch Faustschläge aus dem Fahrstuhlschacht. Dort waren welche hängen geblieben. Einer der Wartenden rief, dass der Hausmeister schon benachrichtigt sei. Da wurde es ruhig. Als unser Fahrstuhl kam, verstummten wir alle, fuhren schweigend, verabschiedeten uns nur. Die Kinder kicherten leise und verlegen. Im letzten Stockwerk stieg ich aus, lief durch die Korridore, öffnete und schloss verglaste Türen, vorbei an nummerierten Kammern, die Treppe herauf, um den Treppenschacht herum, ein offener Schacht, 9 Stockwerke tief ins Schwarze. Auf dem obersten Treppenpodest war ich am Ziel. Ich brauchte nicht zu klingeln, denn er hatte meinen Schritt erkannt.
Eine wunderschöne Geschichte, eine Geschichte, von der Sie gerade eben gesagt haben, sie ist harmlos, aber so harmlos kam sie irgendwie nicht an. Also Ihre Veröffentlichungsgeschichte ist eigentlich unvorstellbar, wenn man diese Geschichte im Hinterkopf hat.
Ja, ja.
Was war damals passiert? Das müssen Sie erzählen.
Also ich hatte lauter Leben geschrieben, das waren 35 Erzählungen, hauptsächlich von Frauen, über Frauen. Und das hatte schon 5 Auflagen und ich war schon Mitglied des Schriftstellerverbandes mit der Bürgschaft von Sarah Kirsch und jetzt sprach mich eine Gruppe von Kollegen an, die, das war Plensdorf, Schlesinger, Stefan Heim, Günther de Bruyn, Stade, Joachim Walter. Also die haben zu mir gesagt, sie wollen jetzt mal was ganz Neues machen. Sie wollen jetzt eine Berlin-Anthologie machen. Und das Neue daran ist, dass wir untereinander nur diejenigen in die Anthologie nehmen, die wir auch wollen. Wir wollen das vervielfältigen, immer mit 4, 5 Durchschlägen. Es gab ja damals keine Kopiergeräte. Und diese Durchschläge wollten wir dann den anderen geben. Und dann wollten wir diese Anthologie fertigstellen. Und dann wollten wir niemand bitten, da reinzukommen, dessen Literatur wir nicht mögen. Und das sollte also eine Berlin-Anthologie werden. Und ich fand das ganz prima. Und da gab es aber einen der Initiatoren, der ein Spitzel war. Und der hat es im Schriftstellerverband gesagt. Und ich bekam eine Einladung, die sehr, sehr ernst war, ja, also das Gespräch, ob ich mir klar mache, das gäbe doch jetzt in Ungarn, Polen, Moskau und Warschau, also Warschau, Prag, Budapest und Moskau gäbe es doch jetzt genau das, was wir auch machen, etwas ohne Verlag, dass einfach Autoren sowas machen und das ist Samostat, also selbst herausgeben und das ist staatsfeindlich. Und ich soll jetzt einsehen, dass ich da nicht mitmache und ich soll meinen Beitrag zurückziehen. Und da habe ich gesagt, dass ich den nicht zurückziehe, weil ich das gut finde. Also das, was die anderen Texte, das finde ich gut und das können wir doch dann einem DDR-Verlag anbieten. So steht es auch in meinen Akten. Jedenfalls begann damit 1976, die bis zum Jahr, also wegen so einer Kleinigkeit, 1976 begann die bis 1989 ununterbrochene mit 9 IMs wegen staatsgefährdender Hetze und Diversion. Dann haben sie dann erst rausgekriegt, dass ich feindlich negativ bin und haben versucht, also auch IMs in meinen Privatbereich zu bekommen. Das sind aber alles im Beruf und Kirche. Ich bin ja evangelische Christin, da waren auch Spitzel und so. Also ich bin ununterbrochen dann beobachtet worden. Wegen dieser Geschichte. Und die ist dann nach Berliner Geschichten, ist dann nach dem Ende der DDR, ist das dann als Buch herausgekommen, mit einer mit der Geschichte dieser Herausgabe, also dieser Entstehung.
Aber es ist verrückt, dass es gar nicht darum geht, was man schreibt, sondern dass man schreibt.
Dass man, oder? Ja, dass man es ohne Verlag will. Also dass man, warum, ja, wir hatten ja Zensur und also wir hatten doch eine ganz starke Zensur. Also wenn man ein Buchmanuskript einreichte, dann musste ja eine Druckgenehmigung erteilt werden, nicht? Das war ja klar. Aber darauf sollte man nicht so hinweisen. Also es sollte mal irgendwas, es sollte ganz genauso gehen, wie die SED es wollte. Und es sollte aber irgendwie auch gar nicht darüber gesprochen werden oder nicht gemerkt werden. Oder es gibt ja das wunderbare Buch von Alice Miller, nicht? Du sollst nicht merken. Und das ist ja das Beste, die beste Möglichkeit, jemanden völlig verrückt zu machen, nicht?
Aber Sie haben immer weitergeschrieben.
Ja, immer. Ich habe jeden Tag. Ich schreibe jeden Tag, aber nicht immer, jetzt neuerdings, mein letztes Buch sind sehr viele WhatsApp-Geschichten, nämlich mit WhatsApp an meine Lektoren geschickt, weil mein Mann völlig irritiert war, wenn er im Pflegebett war und ich habe geschrieben auf dem Laptop, da habe ich dann auf dem Schoß, habe ich dann geschrieben.
So heimlich wie die Kinder in der Schule, so unter der Bank.
Ja, was machst du da? Ich sage, ich schreibe. An wen schreibst du denn? Du hast doch jetzt dein ganzes Leben geschrieben. Du brauchst nicht mehr schreiben. Aber das ist eine wunderbare Übung. Man kann auch auf dem Telefon Handy, kann man wunderbar über WhatsApp an sich selber schreiben. Oder ja, das habe ich entdeckt, dass man auch an sich selber schreiben kann. Wissen Sie das?
Und Sie haben sie gerade schon erwähnt, Sie haben eine wunderbare Lektorin.
Ja, die ist
sie die, die Ihre Texte als erste immer liest?
Ja. Ja, da kommt kein Spott, da ist mehreres positiv. Also ich bin ihr tatsächlich aufgedrückt worden, als ich den Bachmann-Preis bekam, da hat der DTV gesagt, zu ihr, fahren Sie da mal nach Mecklenburg, wir wollen das dann als Spitzentitel machen, wenn sie da überhaupt noch mehr Erzählungen hat, wie die, mit denen sie jetzt den Preis gekriegt hat. Und da ist sie gekommen und ich habe ihr unser Gartenhäuschen gegeben. Und erstmal war ich erstaunt, was sie für ein neues Textverarbeitungssystem hatte, immer mit diesen Wolken, diese Nachverfolgung von Änderungen. Also ich hatte auch mit Word gearbeitet, aber nicht mit diesen Wolken. Sie wissen, was ich, Änderungsnachverfolgung. Ja. So, dann hat sie gegenüber gesessen und ich hier und dann haben wir innerhalb von 3 Tagen dieses Buch vom Aufstehen gemacht, weil ich ja so viel Unveröffentlichtes hatte und mein Mann hatte inzwischen dort eine Galerie, da hatten wir schon 130 Veranstaltungen gemacht und immer jedes Mal hatte ich dann eine Erzählung geschrieben zu dem Thema, was er sich so ausgedacht hatte. Windmühlen, habe ich was über Don Quixote gemacht, dann wollten die Leute, die da waren, wollten es dann haben. Sie haben es auf der Festplatte, jetzt hatte ich die gar nicht mehr in Wirklichkeit, jetzt hatte ich die nur noch auf der Festplatte, was aber natürlich ganz gut war. Sie saß gegenüber mit ihren Wolken da und dann habe ich gesagt, so, und dann haben wir immer, das ist jetzt der Zustand des Manuskripts um 16 Uhr, dann habe ich das zurückgeschickt, wenn ich was Neues gefunden hatte auf der Festplatte und dann hat sie gesagt, ja, das ist so eine, die mir dann sagt, also das ist ein wunderbarer Text mit Leichtigkeit und alles, aber zweimal weinen, einmal schluchzen müssen wir rausnehmen, ja. Also so dieses noch lakonischer als ich bin.
Aber Sie machen das dann auch?
Ich mache das, ja. Ich mache das.
Weil Sie ihr vertrauen?
Ich vertraue ihr, weil sie Geschmack hat. Und das Allerschönste ist, dass sie keine Germanistin ist. Also alle Germanisten, Germanistinnen, die hier im Publikum sitzen, bitte ich vielmals um Entschuldigung. Aber gerade nach dem Ende der DDR ist es für eine Schriftstellerin wie mich ja ganz wunderbar, wenn diejenige Lektorin eine Romanistin ist. Ja. Die vergleicht mich dann mit Natalia Ginzburg und anderen guten französischen Annie Arnaud, macht es aber so und so. Und dann musste ab und zu, nächste Woche kann ich nicht, dann musste dann Lizenzverhandlungen in Paris. Und für mich ist es eine Erweiterung in die europäische Literatur. Und also da brauche ich keine Kommentare abzugeben zu meinen Kollegen aus der DDR. Und das finde ich wunderbar. Also diese Enge aus dem Tümpel raus, ja, immerzu. Was halten Sie von der und der und der und der? Und was haben Sie denn da nun? Haben Sie ein Missverständnis? Es ist alles so überflüssig, ja. Und dann kommt jemand und guckt eine Geschichte an nach der Logik der... Also nicht nach der Logik, sondern nach der Konstruktion der Geschichte. Ja, das ist, sowas brauche ich.
Es hat lange gedauert, bis Sie sowas bekommen haben tatsächlich.
Ja, wirklich.
Weil, wenn man Ihre Veröffentlichungskarriere anschaut, ich meine, Sie haben immer geschrieben, aber es gibt so eine Zeit der Stille, wo man wenig von Ihnen lesen konnte. Ja. Wie haben Sie das wahrgenommen, als dann dieser, um wirklich nochmal danach zu fragen, der Bachmann-Preis kam, dann kam der Verlag auf Sie zu, dann plötzlich
war ja alles da. Ich hatte ja alles, es war ja alles da. Also die brauchen ja bloß, also zum Beispiel hier dieses letzte Buch hier, da war sie wieder da, ihre 3 Tage im Gartenhäuschen, ja. Und dann hatte ich so einen Stapel 100 Gedichte, ja so. Ach, sagt sie, das ist ja schön, das nehmen wir mal als Inhaltsverzeichnis, Lebenstopf. Aber dann machen wir noch ein extra Gedichtband. Und ja, wie ist es? Also ich bin eigentlich mehr dem Schreiben dankbar. Also das ist ganz komisch. Das Schreiben hat mir derartig geholfen, ja, dass ich manchmal gedacht habe, es reicht mir, vor 70 Menschen in dieser Ausstellungseröffnung, ab 2008 haben wir 130 Veranstaltungen gemacht und da habe ich 130 Erzählungen geschrieben. Jedes Mal immer zu dem Thema, das er sich so ausgedacht hat. Und ich kann auch auf Zuruf, ja.
Und ich bin sehr gespannt, weil wir können ja mal weitergehen in meiner Wunschliste von Texten. Es gibt einen Text, der mich auch sehr beeindruckt hat und mich interessiert auch vor allem, wie der entstanden ist. Wo kann ich mir fast denken? Er heißt nämlich...
Ich bin ganz gespannt. Wir haben es nicht abgesprochen.
Ein Friedhof in Como.
Ein Friedhof in Como, ja. Das ist... Das ist eine traurige Geschichte. Ein Friedhof in Como. Der See war dunkel an jenem Märznachmittag. Wir waren über die Alpen geflogen, von Mailand bis Como mit dem Zug gefahren, durch die Stadt gegangen, das Gepäck auf dem Rücken. Es regnete. Zu müde für einen Stadtrundgang setzten wir uns in den 2 Stunden bis zur Abfahrt unseres Tragflügelbootes in ein Café. Ob es noch mehr Männer hier gibt, die wie dieser Ober fast süchtig auf den Augenausdruck von Frauen achten, dachte ich. Im Tragflügelboot war außer uns nur noch ein junges amerikanisches Paar. Sie hatten auf ihrem Europatrip einen Tag für den Comer See reserviert. Wir hatten 3 Wochen vor uns. Italien kannte ich bisher nur von seinen Städten am Meer. Triest, Genua, Neapel, Palermo mit der Weite des Horizonts. Hier nun diese merkwürdige Eingeschlossenheit. Der See wie in einer großen Gletscherspalte von Bergen umgeben, die aus dem Wasser ragten. Auf der halben Höhe begleitete uns die Straße, in den Hang geschlagen. Die Autos verschwanden im Felsentunnel. In den Gärten der Paläste mit den geschlossenen Fensterläden ging es über 100 Marmorstufen zum See. Männer beschnitten die Baumkronen zu Kugeln und bändigten sie in bizarre Formen. Rundherum die schneebedeckten Berge. Wir fuhren eine Dreiviertelstunde mit dem Boot ohne Halt, denn auch an den anderen Anlegestellen stand niemand, der zusteigen wollte. An unserem Ziel wurden wir abgeholt und in Serpentinen in unsere Herberge gefahren. In 3 Wochen blühen hier alle Gärten, alle Hänge. Zur Rhododendronblüte kommen die Touristen, sagte unser Wirt. Als wir von unserem Balkon aus den See unter uns begrüßen wollten, war er schon schwarz. Stille, nur aus der Nachbarvilla hörte man ein Klavierspiel. Eine Kirche hing hoch über uns im Scheinwerferlicht. Einzelne Fenster der Villen am gegenüberliegenden Ufer waren erleuchtet. Wir hörten ganz nah Sirenen von Polizei oder vom Rettungsdienst, die sich nicht entfernten. Nach dem Frühstück am nächsten Morgen gingen wir in den Ort. Am See war die Straße ohne Bürgersteig. Wir pressten uns mit dem Rücken an die Zäune oder Häuserwände, wenn die Überlandbusse, die Lieferautos, Privatwagen oder Motorräder mit hoher Geschwindigkeit an uns vorbeirasten, oft nebeneinander, um vor der Kurve leicht anzubremsen. Der Sieger fuhr hupend als Erster um die Kurve, ohne Sicht. Der Friedhof, von einer hohen Mauer umgeben, hatte eine schmale, metallene, verschließbare Eingangstür, eine ungefährdete Insel. Auf den Grabsteinen der Fotografien, die Fotografien der Verstorbenen. Manche Kinder hatten geschlossene Augen. Ob man sie auf dem Totenlager fotografiert hatte? Ein Grab in der Nähe der Eingangstür war mit Marmor umfriedet, ein schneeweißer, menschengroßer Engel. Die Fotografie zeigte eine lachende junge Frau von großer Schönheit mit langen, hellblonden Haaren, die dem Engel ähnlich sah. Brennende Kerzen und sehr viele frische Blumen auf dem Grab. Der Todestag jährte sich, das sah ich, in 2 Wochen. Warum denn heute schon die vielen Blumen? Vielleicht, weil das Trauerjahr bald um ist? Chiara war vor 19 Jahren geboren. Warum war gestern so viel Polizei im Ort, fragte ich beim Abendbrot. Gestern Abend, als es dunkel war, sagte unser Wirt, ist eine Frau in den See gesprungen. Eine Frau aus diesem Ort? Sie ist die Frau eines Professoren von der Universität in Turin. Er schläft oft an seinem Arbeitsort. Auch gestern war er nicht da. Sie wohnen direkt an der Anlegestelle, in dem Haus, in dem unten der Laden und der Kiosk sind. Er war oft bei mir hier zum Essen, sagte der Wirt, aber ihr hat es nicht gefallen. Sie hat sich immer weggesehnt. Wie alt war sie? Mitte 50. So alt wie ich? In dieser Jahreszeit, dachte ich, ist es schon zu lange dunkel gewesen. So viele Monate, die langen Schatten von den Bergen, noch über den See hinweg. Vielleicht hat sie es nicht mehr abwarten können, bis es wieder hell wird. Im Sommer ist hier ein Boot auf dem See, die Menschen tanzen abends auf den betonierten Tanzflächen direkt am See, die Autos parken daneben, der Gegensatz zu dieser Trostlosigkeit heute. Und was ist mit Chiara passiert, die auf dem Friedhof das Grabmal mit dem Engel hat, fragte ich den Wirt. Er erzählte uns, dass sie nachts zu dritt vom Tanzen gekommen sind, 2 junge Männer und Chiara. Einer der beiden Männer war ihr Freund. In einer Kurve durchbrach das Auto das Geländer am Steilufer und flog in den See. Chiara und ein Mann ertranken, obwohl der andere Mann noch verzweifelt versuchte, sie zu retten. Wer gefahren ist und wer überlebte, ihr Freund oder der andere, wusste der Wirt nicht zu sagen. Vor einem Jahr dachte ich, hätte sie heute noch 13 Tage zu leben. Und ich begleitete sie, sah die aufblühende Natur mit ihren Augen und zählte die Tage. Aber ich dachte auch an die Frau des Professors, an ihren letzten Weg in die Dunkelheit, empfand mit ihr die ödige Kälte des Wassers, das über ihr zusammenschlug, als wir dem zufälligen Klavierspiel nebenan zuhörten. Ein paar Tage später sahen wir auf dem Friedhof ihr Grab. Notdürftig bedeckt mit Blumensträußen, die bei unserem nächsten Besuch schon abgeräumt worden waren. Es blieb nur die nackte, graubraune Erde. Wir hoben vom Weg Zypressenzweige auf, legten sie wie ein Kreuz auf ihren Grabhügel. Der Professor hat es so weit, sagte unser Wirt, er kann doch nicht extra aus Turin kommen. An jenem Tag begann nun ein anderer Baum, eine andere Blume, ein anderer Garten zu blühen, schließlich ein ganzer Park voller Rhododendronbüsche. So voller Leben war es vor einem Jahr auch schon, dachte ich. Ich hatte nie gefragt, wo Chiara verunglückt war, aber an ihrem Todestag sahen wir einen üppigen Rosenstrauß, angebunden am Geländer in einer Kurve der Uferpromenade. Ein alter Mann kam freundlich auf uns zu, als wir stehen blieben. Er sei damals wach geworden von dem Knall. Er wohne hier. Der Friedhof hatte schon geschlossen, aber auf dem Marmorrand saß an diesem Abend ein junger Mann und redete mit Chiaras Bild. Er streichelte es. Später schloss er den Friedhof von innen auf, setzte sich in sein kleines, vorne verbeultes Auto und fuhr davon. An unserem letzten Urlaubstag lag das Kreuz aus Zypressenzweigen noch immer unverändert. An Chiaras Grab standen wieder die Vasen voller frischer, weißer und rosafarbener Blumen, aber diesmal gaben sie den Blick auf die Ziffern des Todesjahres frei. Sie war ja schon vor 2 Jahren gestorben. Es war also schon ihr 2. Todestag. Es ging ins 3. Jahr.
Dankeschön. Eine Geschichte, die ich natürlich ein bisschen ausgesucht habe, weil Urlaubszeit ist, weil das ein Urlaub ist, der da beschrieben wird. Natürlich ist sie traurig, aber so ist es einfach. Manche werden eher vergessen und manche leben ein bisschen länger.
Manche werden lange geliebt.
Manche werden lange geliebt, ja. Danke für die Geschichte, Herr Gerschubert. Danach kommt eine Reflexion eigentlich darüber, dass Ihre Geschichten Schulstoff sind. Also, dass Sie das als eine Ehre empfinden, auf jeden Fall. Aber natürlich auch eine Verantwortung da tragen, weil Sie nehmen Ihre Figuren aus Ihrer Realität.
Ja.
Mögen Sie ein bisschen dazu erzählen, was das für eine Verantwortung ist? Weil die hat ja jeder, jede, die schreibt und die Figuren eben an realen Personen anlehnt.
Da habe ich große Vorbilder, wo es auch schiefgegangen ist. Ja, Thomas Mann, dem hat man also wirklich doch die Buddenbrooks in Lübeck sehr, sehr übel genommen. Gottfried Keller hat man die Leute von Seldwyla übel genommen, obwohl es gar keinen Ort gibt, der Seldwyla ist. Aber alle dachten, das ist ihr Ort und haben es ihm furchtbar übel genommen. Und ich habe der Christa Wolf des Sommerstücks sehr übel genommen und die Kinder meines Mannes haben mir jetzt den heutigen Tag sehr übel genommen und reden nicht mehr mit mir und so. Also es gibt dieses ganz große, es ist wirklich ein Risiko, wenn man sehr nah an der Realität schreibt, aber bei mir ist es so, dass mich nichts anderes interessiert. Also das ist, es macht mir keine, also Science Fiction lese ich nicht, Krimis finde ich das ist zu übersichtlich. Also den Mörder weiß man dann am Schluss. Also das ist irgendwie, ich finde die Realität eben sehr, sehr faszinierend und wenn ich irgendwas entdecke, so an Ambivalenz oder an Unstimmigkeit oder an Absurdem und so, da möchte ich meine Gegenwart beschreiben mit sowas. Und das ging dann eben nur, manchmal sage ich ja, darf ich diesen Satz benutzen, den Sie eben gesagt haben, darf ich das? Habe ich zufällig, also das ist jetzt nicht schlimm, das hat der Zahnarzt, ja, den habe ich auch gefragt. Ich frage manchmal, ob ich diesen Satz nehmen darf, ja. Schenken Sie mir diesen Satz. Also der Zahnarzt hat zu mir gesagt, also da oben rechts, da müssen Sie eine Prothese, also da müssen wir eine endgültige Lösung finden, der Zahn wackelt und so. Und da habe ich gesagt, bitte betonieren Sie den doch mal so richtig ein. Also mit allem, was ein Zahnarzt so an Beton hat, da rein, ja. Na gut, sagt er, aber dann müssen Sie wirklich beim Essen aufpassen. Rechts nichts Festes. Und da habe ich gedacht, das ist doch so politisch, ja. Habe ich ihm gleich gesagt, ich sage, das ist ja herrlich, ja. Und er musste sich so lachen, ja, weil er nur gedacht hat, er will mich ein bisschen trösten, die Prothese kommt irgendwann, ja. Ich bin jetzt ja 86 Jahre und aus dem Grunde kommt die ja irgendwann mal. Aber im Moment bin ich so glücklich ohne Prothese, ja. Und ja, also jedenfalls, das sind immer solche Sätze. Oder zum Beispiel war ich jetzt im Zinzendorfhaus in Neudietendorf. Da war eine Tagung über das den Begriff des Lebensunwerten. Das war von der Evangelischen Akademie Thüringen. Und da hat man abends noch so ein bisschen zusammengesessen und ich wurde gefragt, wollen Sie auch von dem Dornfelder ein Gläschen? Und ich war die Einzige, alle tranken Bier. Und ich sagte ja zu dem, der für mich so ein bisschen zuständig war, der da so ein Theologe, Student, der da jetzt in der Evangelischen irgendwie, weiß ich nicht, ist wohl fertig. Also auf jeden Fall saß der da und war so mir zugeordnet, dass er immer mir was eingießen sollte. Und da hat er mir was eingegossen und es wollte keiner was. Und dann sagt er, möchten Sie noch? Und dann war da bloß so ein ganz klein bisschen noch. Und da habe ich zu ihm gesagt, ja. Und er hielt aber an, wo es so am dicksten ist am Glas, hört man ja auf, nicht? Dann beim Eingießen. Und ich lächelte ihn an, das war so, dann hat er das eben weitergegossen. Und dann habe ich gesagt, als wir nachher, ganz nebenbei, ja, ich habe ja ein ziemlich volles Glas eben noch ausgetrunken, Sie haben nicht Stopp gesagt. Und da habe ich gesagt, neuerdings ist MeToo auch bei Rotwein, nicht? Und ob ich das nehmen darf, ob ich diesen Satz auch benutzen darf. Sie haben nicht Stopp gesagt. Er war ganz, er hat, als ob er einen Fehler gemacht hätte, wollte er jetzt von mir die Absolution haben, ja? Also es ist in diesen Kleinigkeiten. Und so ist mein ganzes Leben. Ich sammle immer zu Sätze und die kommen immer irgendwie vor.
Worauf ich hinaus wollte mit den Figuren ist unter anderem, dass sie ja auch mit sich selber gar nicht sehr schonend umgehen in ihren Texten. Also es ist ja auch so, dass sie im Grunde selbst sich als Material für Literatur sehen.
Ja.
Ja. Ich würde Sie, Frau Schubert, bitten, noch quasi um die Klammer zuzumachen, um diesen schönen Abend, um dieses schöne Gespräch und auch Ihre Lesung, einfach den letzten Text nachzulesen.
Nur die Sonne. Also so endet das Buch. Jetzt sind wir ja wieder hier, sagte mein Mann, als er beim Frühstück aus dem Wintergarten in den Raureifgarten sah. Wir waren gar nicht weg, antwortete ich. Das ist gegen die Vorschrift, denn eigentlich hätte ich ihn nicht verbessern dürfen. Und auch meine nächste Antwort entsprach nicht der Vorschrift in der Anleitung für Angehörige von Demenzkranken, die ich mir extra gekauft und die ich auch gelesen hatte, immer wieder wie ein Mantra. Nicht korrigieren, in die andere Welt folgen, begleiten mit Empathie. Heute hat mich ein Kind gewaschen, sagte er als nächstes und bestrich sorgfältig seine getoastete Scheibe vom dunklen Brot. Das war, ich nannte den Namen der Pflegeschwester, und sie ist seit 6 Jahren oft bei uns, antwortete ich, wieder entgegen der Empfehlung. Aber ich hob wenigstens nicht meine Stimme, weinte nicht, war nicht vorwurfsvoll oder herablassend. Er nickte. Es ist schön zu beobachten, wie die Sonne hier den Boden heranläuft. Gleich wird sie auf allen Pflanzen sein, sagte er und lächelte zufrieden. Eine vollkommene Stille um uns, dachte ich. Nur die Sonne bewegt sich zu uns.
Habe ich geschafft, ehrlich. Vielen Dank, Helga Schubert. Wir haben über vieles nicht gesprochen. Wir haben nicht über die Frau gesprochen, die Freundin, die gestorben ist. Wir haben nicht über die Frau gesprochen, die sie im Zug angesprochen hat, weil sie ihr Leben gerade umkrempelt. Wir haben nicht über Wespen gesprochen, die im Glas landen. Aber das können Sie alles nachlesen in diesem wunderbaren Buch Luft zum Leben von Helga Schubert, ist im DTV Verlag erschienen. Ich danke Ihnen sehr für dieses Buch, ich danke Ihnen sehr für diese Lesung und für dieses Gespräch. Und für Sie vielleicht noch ein Tipp, die Geschichten nicht so hintereinander weglesen, sondern die brauchen so ein bisschen. Die brauchen so ein bisschen Nachhall, die kratzen am eigenen Gefühl. So ist es halt, wenn man Helga Schubert liest. Dankeschön.
Ich danke Ihnen auch schön. Danke.
Und das war eine gekürzte Aufzeichnung vom 19. Juni aus dem Gütchenpark in Halle. MDR Kultur unter Büchern unterwegs mit Helga Schubert in Zusammenarbeit mit dem Literaturhaus Halle. Danke fürs Interesse, sagt Katrin Schumacher. Ahoi.
Ich vermisse diese Lücke zwischen dir und mir. Mehr als dich, mehr als zu wollen, will ich nicht. Traumloser Schlaf, wir sind mehr als dicht. Überfüllte Sehnsucht, so hell, es blendet mich. Vielleicht bin ich ja durch den Schatten gewählt, weil mir Schatten so prächtig zu Gesicht stehen. Vielleicht bin ich ja durch den Schatten gewählt, voller gut getarnter Abwehrmechanismen. Vielleicht bin ich ja durch den Schatten gewählt, weil mir Schatten so prächtig zu Gesicht stehen. Vielleicht bin ich ja durch den Schatten gewählt. Was mich antreibt, alles was Bewegung ist, wächst erst aus dem Abgrund vor deinem Gesicht. Lass mir diese Lücke, ich brauch sie zum Atmen, brauchst du mich? Alles was mich anzieht, alles was Begehren ist, wächst erst aus dem Abgrund vor deinem Gesicht. Frag mich nicht warum, es liebt sich nicht gut im Vakuum. Vielleicht bin ich ja durch den Schatten gewählt, weil mir Schatten so prächtig zu Gesicht stehen. Vielleicht bin ich ja durch den Schatten gewählt.